Radio Prag, Nachrichten.
Vizepremierministerin Peak traf mit Präsident Klaus wegen Situation in der VV-Partei zusammen. Das Abgeordnetenhaus belegt den Vertrag über den EU-Beitritt Kroatiens. 200 Sozialeinrichtungen für Bedürftige droht Schließung wegen Geldnot. Die Vizepremierministerin und Vizechefin der kleinsten Koalitionspartei, der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, Carolina Peak, traf am Donnerstag mit Staatspräsident Václav Klaus zusammen. Den Medien zufolge informierte Peak den Präsidenten über die Situation in ihrer Partei, die durch den Gerichtsprozess gegen Fraktionschef Vít Bárta in ihrem Image beschädigt wurde. Bárta wird der Bestechung beschuldigt. Klaus bezeichnete die Gerichtsverhandlungen vor kurzem als eine absurde Reality-Show, die der tschechischen Politik schade. Mehr als 200 Einrichtungen in Tschechien, die Sozialdienste anbieten, droht wegen Geldmangel die Schließung. Dies hätte für 25.000 Personen mit Behinderung, für Senioren und weitere bedürftige Menschen negative Folgen. Zudem würden rund 1.400 Leute ihre Arbeit verlieren. Das teilten der Chef des Arbeitgeberdachverbandes Pavel Dušek und die Vorsitzende der Gewerkschaften des Gesundheitswesens Dagmar Žitníková am Donnerstag in Prag mit. Organisationen wie die Caritas, die Diakonie, die Halsarme oder die Vereinigung der Asylhäuser forderten den Minister für Arbeit und Soziales Jaromír Drábek daher auf, ihnen eine 500 Millionen Kronen bereitzustellen. Ohne diese Summe wären die Träger der genannten Organisation gezwungen, viele der Tagesstätten und Asylhäuser zu schließen, hieß es. Die betroffenen Organisationen wandten sich mit einem offenen Brief an den Sozialminister. Der Senat des tschechischen Parlaments hat empfohlen, die Gebühren für Luftverschmutzung zu erhöhen. Nach einer fürchterlichen hitzigen Debatte beschlossen die Senatoren, das zuständige Gesetz zwecks nochmaliger Erörterung an das Abgeordnetenhaus zurückzuleiten. Zuvor hatten die Abgeordneten vorgeschlagen, die Gebühren binnen 10 Jahren vollständig abzuschaffen. Das wurde von den Senatoren abgelehnt. Umweltminister Tomáš Chalupa begrüßte die Entscheidung der oberen Parlamentskammer. Im Alter von 82 Jahren ist am Donnerstag der langjährige Vorsitzende des Zentralrates des Verbandes der Technischen Hilfsbataillons Tschechiens, Wladimír Lopaťuk, gestorben. Dies teilte das tschechische Verteidigungsministerium mit. In die sogenannten PTP-Bataillons wurden in den 1950er Jahren Menschen geschickt, die das kommunistische Regime für unbequem hielt. Lopaťuk selbst verbrachte in den Bataillons 3 Jahre. Für seine Arbeit im Verband der Technischen Hilfsbataillons wurde er einige Mal vom Verteidigungsminister ausgezeichnet. 2010 verlieh ihm Präsident Klaus für die Verdienste um die Entwicklung der Demokratie den Tomáš Garrigue Masaryk Orden. In der tschechischen Ausstellung auf der Leipziger Buchmesse präsentieren sich 9 Verlage. Zudem werden auf der Messestand Träger der tschechischen Literaturpreise aus den Jahren 2010 und 2011 vorgestellt. Erinnert wird in der Ausstellung auch an die Schriftstellerin Božena Němcová, die vor 150 Jahren starb, sowie an das Werk der vor kurzem verstorbenen tschechischen Literaten Jiří Grúša, Václav Havel, Ivan Martin Jirous und Josef Škvorecký. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien größtenteils heiter, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter erreichen die Höchsttemperaturen 12 Grad Celsius. Sie hören die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Zum Wochenbeginn geht es bei uns um folgende Themen. Das tschechische Justizwesen ist immer mal wieder in der Kritik. Nun hat sich auch der Ombudsmann dazu geäußert. Was er zu sagen hat, hören Sie wie immer bei uns. In unserem zweiten Tagesecho dreht es sich dann um Erinnerungen. Detlef Landgräbe hat ein Buch über seine Jugend und die Verfolgung durch das Nazi-Regime geschrieben. Er hat daraus in Prag gelesen und auch Radio Prag etwas ins Mikrofon gesprochen. In unserer Sendereihe Aviso stellt Ihnen dann im Anschluss an unsere Tagesechos der Leiter des tschechischen Zentrums in Wien das geplante Programm für die nächsten Wochen vor. So viel zu den Themen des Tages, viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann, ich begleite Sie durch unsere Sendung. Der tschechische Ombudsmann ist der Meinung, dass die Lage im tschechischen Justizwesen den Anspruch der Menschen auf ein gerechtes Verfahren gefährde. Die Gerichte entscheiden zu langsam, und zwar besonders bei zivilen Verfahren, bei Vormundschaftssachen sowie bei Pfändungs- und Insolvenzverfahren. Mehr dazu nun von Markéta Kachlíková.
Der tschechische Ombudsmann Pavel Varvachovský kritisiert schon lange die tschechische Justiz. Die Gerichtsverfahren seien schlicht zu langsam und darin sehe er eine Gefahr für die Gerechtigkeit. Er reagiert damit auf berechtigte Beschwerden der Bürger, dass das Gerichtsverfahren zu lange dauere und dass dadurch ihr Recht auf eine Entscheidung in einer angemessenen Frist, das konstitutionell garantiert ist, verletzt werde. Die Beschwerden betreffen am häufigsten zivile Verfahren und Pfändungsstreitigkeiten. Auch auf eine Entscheidung für das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder nach einer Scheidung müssen die Betroffenen lange warten. Am schlimmsten ist die Lage beim Stadtgericht in Prag, beim Kreisgericht in Brünn, beim Gericht im 5. Prager Stadtbezirk sowie beim Bezirksgericht in Zlín. Dort dauern Gerichtsverfahren am längsten. Die Ursache für die Probleme sieht der Ombudsmann vor allem bei den Haushaltskürzungen. Diese haben Personalkürzungen bei den Gerichten zur Folge. Kateřina Valachová von der Kanzlei des Ombudsmanns.
Der Ombudsmann hat in den vergangenen 2 Jahren vor allem die personellen Kürzungen im administrativen Bereich sehr negativ wahrgenommen. Sie waren die Folge von Haushaltskürzungen, die die Regierung vorgenommen hat. Er weist darauf hin, dass diese Art zu sparen Verzögerungen bei Gerichtsverfahren und letztendlich finanzielle Verantwortung des Staates für eben diese Verzögerungen zur Folge haben wird.
Šetření v konečném důsledku bude znamenat větší prodlevy u soudu a konec konců odpovědnost státu za průtahy.
An Entschädigungszahlungen für Verzögerungen bei Gerichtsverfahren gibt der Staat bis zu 40 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro pro Jahr aus. Das Problem liegt laut dem Ombudsmann nicht in einem Mangel an Richtern, sondern in deren ungleichmäßiger Verteilung auf die Gerichtsbezirke. Negative Folgen haben auch ein langfristiger Mangel an Protokollführerinnen, Gerichtsbeamten und Assistenten. Varvachovský schlägt daher vor, die Gerichte und Beamtenstellen zu systematisieren, das heißt einen Überblick vorzulegen, wie viele Richter und administrative Mitarbeiter man an den jeweiligen Orten braucht. Das Justizministerium ist sich der unerfreulichen Lage im Gerichtswesen bewusst. Der stellvertretende Justizminister Philipp Melzer betrachtet die Position von administrativen Mitarbeitern als das größte Problem. Sie hätten die größte Last zu tragen. Es müssten daher Maßnahmen umgesetzt werden, die zu einer Entlastung der Administrative führen.
Der erste Schritt ist, den Prozess des elektronischen Zahlungsbefehls zu Ende zu führen. Der Befehl muss die ganze Justizverwaltung in elektronischer Form passieren können, was einen geringeren Arbeitsaufwand für höhere Gerichtsbeamte nach sich zieht. Zweitens müssen der Justiz Entscheidungen abgenommen werden, die von anderen Verwaltungsbehörden getroffen werden können. Die Gerichte sind die teuersten Staatsbehörden überhaupt. Es ist daher billiger, wenn zum Beispiel das Finanzamt die Vollstreckung einer Entscheidung übernimmt. Dadurch ließen sich relativ hohe Einsparungen beim Personal erzielen.
Diese Maßnahmen werden zurzeit im Verfassungsausschuss des Abgeordnetenhauses behandelt. Das Justizministerium erhofft sich davon, dass so die Arbeitslast höherer Gerichtsbeamter reduziert werden kann, damit sie dann einfache zivile Streitigkeiten übernehmen können. Die Richter hätten dann mehr Zeit, um komplizierte Fälle zu lösen.
Ein Bericht von Marketa Kachlíková über Probleme der Justiz. Wir kommen zur Geschichte. Was geht in einem 4-jährigen Kind vor, das die traute Heimat hinter sich lassen muss, um dem Tod zu entgehen? Genau dieses Gefühl musste Detlef Landgräbe am eigenen Leib erfahren. In seinem Buch Kückallee 37, eine Kindheit am Rande des Holocaust, erzählt Detlef Landgräbe, wie er die damalige Flucht vor den Nazis erlebt hat. Laura Staniszewski war bei der Buchvorstellung im Österreichischen Kulturforum in Prag dabei.
Das Publikum lauscht gebannt, während Detlef Landgräbe sein Werk präsentiert. Es handelt von der Geschichte um die Verfolgung der jüdischen Familie durch die Nationalsozialisten. Sein Vater Ludwig Landgräbe habilitiert 1933 an der Deutschen Prager Universität und lehrt Philosophie. 6 Jahre später flüchtet die Familie von Prag nach Belgien, um der Deportation der jüdischen Mutter zu entgehen. Da die Deutschen auch dort schnell auf dem Vormarsch sind, können sie nicht bleiben. An diese Zeit erinnert sich Detlef Landgräbe genau.
Wir haben dann den Sommer 1940 noch in Belgien verbracht und dann sind wir eben mit dem Zug aus Belgien über die deutsche Grenze in der Nähe von Aachen, sind wir dann von der Gestapo aus dem Zug geholt worden. Und mein Vater musste in eine Baracke kommen und wurde dort von der Gestapo verhört. Und da hat er sich der Gestapo gegenüber erklärt, dass er ja kein Vaterlandsverräter sei. Das war seine große Angst, dass er als solcher bezeichnet werden könnte, weil er ja jetzt nach Deutschland zurückkehre.
Zurück in Deutschland sucht die Familie Zuflucht im schwiegerelterlichen Haus in Rheinbeck bei Hamburg. Dort verbringen sie Jahre der Angst und Leiden unter dem zunehmenden Terror der Nazis. In seinem Buch verbreitet der Autor seine traumatischen Erlebnisse.
Als meine Großeltern die Nachricht erhielten im Oktober 1941, dass sie deportiert werden sollten. Und dann wurde aufgrund dieses Deportationsnachricht, wurden also Koffer gepackt und diese reichen Freunde von nebenan, die haben ganz viel Sachen rübergebracht, weil die Juden ja alle dachten, sie würden nur umgesiedelt. Und dann kam am Tag vor der Deportation der Dorfpolizist und die Tür zu meinem Kinderzimmer lag so, dass ich den Blick hatte auf die Wohnungstür. Und da erschien der Dorfpolizist und erklärte meiner Großmutter, sie würden nicht deportiert. Und da ist sie vor ihm auf den Knien zusammengebrochen und hat seine Knie weinend umfasst. Und das war ein schreckliches, das blödeste, das schrecklichste Ereignis, was ich eigentlich hatte, weil es so ungeheuer demütigend ist, wenn man seine Großmutter so gedemütigt sieht.
Über Jahre hinweg verdrängt Detlef Landgrebe die traumatischen Erinnerungen. Erst im Alter von 82 Jahren schreibt er seine Erlebnisse nieder. Dabei wird ihm klar, dass ein Leben in seiner böhmischen Heimat zu Zeiten des Nationalsozialismus nie möglich gewesen wäre.
Ich vermute, dass dann die Familie vernichtet worden wäre, weil in den besetzten Gebieten wurde auch auf so komplizierte Geschichten wie Halbjude oder Mischling wurde keine Rücksicht genommen. Ich glaube, das wäre schrecklich geworden.
Aus dem Österreichischen Kulturinstitut in Tschechien wechseln wir nun direkt nach Österreich. Das tschechische Zentrum in Wien geht nämlich fremd, und zwar landesfremd. Was es damit auf sich hat und was in den nächsten Wochen ansonsten noch geplant ist, erklärt der Leiter des Zentrums Martin Krafel im Interview. Das Gespräch führte Till Janser.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Herr Krafel, wir haben ja im Januar zu Ihrem Einstand in Wien bereits über ein gutes Teil des Programms im ersten Halbjahr 2012 gesprochen. Nun weitet sich das Aufgabengebiet des tschechischen Zentrums in Wien aus, und zwar bis in die Schweiz.
Genau.
Warum und wie sieht das Konzept aus?
Also ab dieses Jahr wird das Tschechische Zentrum Wien auch einige Veranstaltungen mit tschechischen Künstlern und Künstlerinnen in der Schweiz betreuen und unterstützen können. Es hängt damit zusammen, dass die Schweiz ein Nachbarland von Österreich ist, in dem man auch Deutsch spricht. In diesem Land ist ein großes Interesse an der tschechischen Kultur und es geht um das Optimieren und der Regionalisierung der kulturellen Diplomatie der Tschechischen Republik in Europa. Das tschechische Zentrum in der Schweiz wird aber nicht geben. Den Auftakt zu dieser Tätigkeit macht mit einem vom tschechischen Zentrum Wien unterstützten Rahmenprogramm eine Ausstellung der tschechischen Künstlerin Kateřina Šedá im Kunstmuseum Luzern im KKL. Das Kunstmuseum Luzern ist ein der führenden Schweizer Kunstmuseen mit Fokus auf der Präsentation zeitgenössischer Kunst. Und das zeigt jetzt die erste Übersichtsausstellung von Kateřina Šedá. Die setzt sich mit den Freuden und Ängsten spezifischer Gruppen ihrer Heimat Tschechien auseinander, die sich mit ihrem Sinn für Kommunikation aus der Routine bringt. Und titelgebend für die Ausstellung in Luzern ist das Projekt mit dem tschechischen Namen Nedases Vidjet im Dorf Noschovice, das als Produktionsstätte einer großen Automarke Hyundai in Interventionen eingebunden wird. Das Tschechische Zentrum Wien unterstützte den Aufenthalt von Kateřina Šedá in der Schweiz und eine Begleitveranstaltung, eine Spezialführung durch die Ausstellung mit Gästen aus Noschovice.
Welche weiteren Schweizer Städte wollen Sie denn in diesem Jahr ansteuern?
Ja, wir werden unsere Pläne noch mit der tschechischen Botschaft in Bern klären. Bis jetzt ist das nächste geplante Projekt die Präsentation der Tradition der tschechischen Animationsfilme am Festival Fantosch 2012 in Baden. Baden liegt im Kanton Aargau. Und das Festival findet im September dieses Jahres. Und wir haben bereits eine Webseite für unsere Tätigkeit in der Schweiz gegründet und die lautet schweiz.tschechischeszentrum.at.
Wir waren jetzt im ersten Teil unseres Gesprächs weit weg von Wien, dem Sitz des tschechischen Zentrums. Aber ich werde noch einmal die österreichische Hauptstadt ausklammern. Sie zeigen nämlich auch in Salzburg tschechisches Kino. Was bekommen die Zuschauer dort zu sehen?
Genau. Da handelt es sich um eine polnisch-tschechisch-russische Filmreihe zum Thema Emigration, Länderwechsel und Migration. Diese Filmreihe soll die verschiedenen Formen der Migration, ihre Gründe und nicht zuletzt die Konsequenzen, die für die jeweiligen Protagonisten sehr unterschiedlich sind, präsentieren. Und die Tschechische Republik in Salzburg wird durch zwei Filme präsentiert und der erste heißt Osm desát dopisů, 80 Briefe von Václav Katrnka, ein autobiografisches Werk, in dem eine Mutti in 1997 versucht, mit ihrem minderjährigen Sohn die notwendigen Ausreisedokumente zum Vater nach Großbritannien zu erhalten. Und der zweite Film ist Amerika von Wladimir Michalek, inspiriert von Franz Kafkas Werk Verschollen. Der Film handelt von Karel Rossmann, der nach Amerika reist, um dort im Imperium seines Onkels zu arbeiten. Eine schicksalhafte Begegnung mit einer mysteriösen Frau zerstört aber seine Karriere.
Ich kehre jetzt nun endlich nach Wien zurück und zwar zur Kinder- und Jugendliteratur. Denn der kleine Maulwurf, der kommt an die schöne blaue Donau. Wann und wo und wie ist er zu sehen, wenn ich das mal so fragen darf?
Das Tschechische Zentrum Wien wird das größte Wiener Kinderliteraturfestival im Palais Auersperg unterstützen. Bei diesem Festival sind 80 Länder und die Tschechische Republik sollte natürlich nicht fehlen. Bereits meine Vorgängerin, Frau Direktorin Langáškova, hat sich jährlich am Festival mit dem Tschechischen Zentrum beteiligt und diese Beteiligung wird nun fortgesetzt. Sie haben ja gesagt, dass wir die Trickfilme von Zdeněk Miller mit dem kleinen Maulwurf zeigen und zwar vom 15. bis zum 21. März, wie gesagt im Palais Auersperg in der Auerspergstraße direkt in Wien. Und die zweite Veranstaltung, die wir für das Wiener Publikum vorbereitet haben, ist ein Tischtheater aus Prag mit der Prager Szenografin Dagmar Urbánková. Das Projekt heißt Mechanischer Zirkus und entstand 1995 bei einem Auslandsstudium in Bergen, Norwegen. Damals entstanden Bilder, bewegliche Akrobaten, Tiere, aber auch für normale Zirkusse untypische Figuren. Und bei diesem Theater sind Kinder sowie auch Erwachsene sehr nah. Sie müssen auch nah sein, ansonsten würden sie nichts sehen und hören. Es handelt sich also um ein unikates, intimes Kindertheater.
Wenn ich jetzt zu weiteren Programmpunkten komme, über einiges haben wir ja schon gesprochen, so zum Beispiel über den Auftritt des Nachwuchspianisten Matthias Novák oder die Ausstellung und Filmreihe zu Miloš Forman oder das Kunstprojekt Prague Art Meets the Streets. Gibt es vielleicht noch etwas, das Sie ergänzend sagen wollen oder vielleicht weitere Veranstaltungen, auf die Sie gerne noch hinweisen wollen?
Ja, vielleicht doch schon. Am 21.03. kommt nach Wien der tschechische Poet Petr Hruška und anlässlich des UNESCO World Poetry Day wird eine Auswahl von Gedichten Petr Hruškas, Träger des Jan Skácel-Preises und internationalen Dresdner Lyrikpreises in Wien präsentiert. Es handelt sich um seinen Auftritt auf dem dritten Europäischen Festival der Poesie in Wien und das Festival wird durch das Literaturhaus Wien und durch die Vereinigung der Kulturinstitute EUNIC in Wien veranstaltet.
Martin Kraffel, Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien, haben Sie vielen Dank für das Interview.
Gerne. Auf Wiederhören.
Aviso, das Neueste aus den tschechischen Zentren, dieses Mal aus Wien. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Bis zu unserer nächsten Sendung besuchen Sie doch einfach unsere Website auf www.radio.cz. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Und natürlich können Sie uns auf Ihren mobilen Geräten über die App des tschechischen Rundfunks empfangen oder einfach unsere Facebook-Seite besuchen. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Naslyšenou, bis zum nächsten Mal.